in Japan lernst du, die großen Komponisten sind Brahms, Beethoven, Mozart, Bach. Dann kommt man nach Deutschland, denkt man, warum plötzlich gibt es diese Rebellion? Die Technomusik war der ultimative gegen die ganze gute Erziehung, Gutbürgerlichkeit und kleinkarierten Menschen all den Kleinstädten.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hi, na? Ich bin's, Gesine Kühne, und das ist der Telekom Electronic Beats Podcast und ich freue mich wirklich wie jedes Mal, dass ihr wieder mit eurem Ohr oder vielleicht sogar mit beiden Ohren dabei seid. Mein heutiges Gespräch, das habe ich in Berlin geführt und zwar mit Daniel Wang. Daniel Wang ist DJ und Produzent und auch Labelbetreiber, gebürtiger US-Amerikaner, aber von einer chinesischen Auswandererfamilie. Deshalb ist er nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Taiwan und Hongkong aufgewachsen. Später ist er zurück in die USA gegangen, als er dann quasi Teenager Ende war, um zu studieren an einer Elite-Uni. Und diese Elite-Uni, die stand ganz in der Nähe von New York City, wo er dann so seine Leidenschaft zu House- und Disco-Musik entdeckt hat. Übrigens, seine ersten DJ-Gigs, das waren gar keine so richtigen DJ-Gigs, sondern er hat mir verraten im Gespräch, das ihr gleich hört, dass er einfach eine Kassette aufgenommen hat und die wurde dann abgespielt. Was es sonst noch zu besprechen gab, was Daniel auch schon alles erlebt hat, warum es ihn letztlich nach Berlin verschlagen hat und wie er es hier so findet, das hört ihr gleich in unserem Gespräch. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich euch auf ein Produkt der Deutschen Telekom hinweisen. So Musik kann man ja überall und jederzeit hören. Das ist so ein Muss, finde ich jedenfalls. Wenn ich nicht Auto fahre, wo mein Autoradio an ist, dann habe ich mindestens große Kopfhörer dabei, um mir Musik anzuhören. Und am liebsten ist es mir dann nicht irgendwie ein aufgenommenes Set zu hören, sondern neue Tracks über Spotify zu entdecken. Und zwar werden die doch einem da immer so zusammengestellt, ne, nach seinen Vorlieben. Naja, bei der Telekom könnt ihr jedenfalls Spotify Premium ganz einfach über eine SMS-Aktivierung zu eurem regulären Tarif hinzufügen. Und das ist ja dann doch ziemlich spannend, weil Spotify Premium könnt ihr erstmal 3 Monate kostenlos testen. Das Ganze dann ohne monatliche Grundgebühren zu zahlen. Funktioniert übrigens auch wunderbar, wenn ihr bereits einen bestehenden Spotify-Account habt. Dann bekommt ihr nämlich nicht mehr die Werbung zwischendurch. Und den Link dazu, den packe ich euch natürlich in die Shownotes. Hallo, Tag, Daniel.
Hallo, Gisele.
Hi, how are you doing?
Nice to meet you, schön dich kennenzulernen.
Ja, danke gleichfalls. Ich finde, wer so in Berlin unterwegs ist und gerne bunte Glitzerpartys feiert mit einem Viervierteltakt ungefähr, der kennt dich. So von der Horse Meat Disco zum Beispiel. Da habe ich erst letztens wieder drüber gesprochen, weil ich die MacherInnen getroffen habe. Du bist also bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt.
Mittlerweile ein bisschen. Yeah. Obwohl jedes Mal, wenn Leute mich fragen, Taxifahrer oder Leute im Flieger, egal, was machst du, dann sage ich immer, und das ist keine falsche Bescheidenheit, ich bin einer von diesen Tausenden, zigtausenden von DJs, der nach Berlin gezogen ist. Für mich war es meine Chance, vor ungefähr 20 Jahren wahrscheinlich ein etwas besseres Leben zu haben, als was ich in New York hatte. In New York hatte ich schon 10 Jahre gelebt, zwischen 1993 und 2003 ungefähr. Ja, ich war eigentlich in Berlin. Ich habe im alten Ostgut, das ist schon eine uralte Geschichte.
Ja, 2001. Das ist also wirklich vor dem Krieg war das Ostgut schon.
Ja, 2001 habe ich am 9. September da gespielt.
Oh, wow.
Ja, in der Panorama Bar und habe die Leute da kennengelernt. Immer noch ein paar Resident DJs da und auch nette Freunde aus Frankfurt und auch Leipzig, aus Hamburg, die irgendwann auch nach Berlin gezogen sind. Dann am 10. September bin ich zurück nach New York geflogen und am 11. September dann sind die Anschläge geschehen.
War das auch ein Grund, warum du nach Berlin gekommen bist, weil New York sich dann einfach nicht so gut angefühlt hat?
Ehrlich gesagt, sogar bevor ich nach Berlin gereist bin, ich meine ja, ungefähr 2000, 2001, war es mir schon eingefallen, dass ich vielleicht nicht für ewig und immer nur in Berlin bleiben würde. Aber natürlich sucht man einfach einen besseren Weg. Und Berlin war natürlich vor ungefähr 20 Jahren und immer noch nach der Wende sehr anziehend. Ja. Für jeden Menschen, nicht nur für DJs oder für Künstler, sondern für alle Menschen, die in einem Alter sind, wo sie noch was suchen.
Ja, oder halt auch die vielleicht interessiert sind an Umbruch, die nicht so eingefahren sind, die an so einer Verwandlung auch Interesse haben. Also da ist es ja egal, ob man Künstlerin ist oder Musikerin oder wie auch immer. Ne? Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die so einen normalen Job haben, in Anführungszeichen, ja, und trotzdem aber diesen so einen Wandel gerne miterleben.
Absolut.
Ja. Du, jetzt kommen wir mal zu dir, bevor wir so die ganzen Städte durchgehen. Ich finde es ja ganz schön.
Ich wollte die alte Geschichte nicht mal erwähnen.
Nee, das ist okay. Ich find alte Geschichten immer super. Also einfach auch, weil du musst zum Beispiel bei den HörerInnen dir das so vorstellen, da gibt es ein paar richtig alte Hasen, die quasi auch alles miterlebt haben und die dann so ein bisschen wirklich sich dann so hinsetzen, den Kopf in die Hände nehmen und denken, boah, war das schön damals. Und dann gibt es die ganz Jungen.
Aber ich bin eigentlich überhaupt nicht nostalgisch für diese Zeit. Es ist interessant, dass Berlin auch so eine Zeit hatte. Mhm. Und viele sind natürlich nostalgisch für diese Zeit, als es noch hier keine blöde Einkaufszentren gab. Mhm. Und natürlich alle die kunterbunte Leute, die aus aller Welt mittlerweile nach Berlin gezogen sind, aber nicht vielleicht für dieselben Gründe, die uns am Anfang hier angezogen haben. Na, vielleicht geht es doch mehr um Kommerz und Geld. Viele Leute, die nur hier wegen Tech-Industrie oder sowas hier sind.
Ja.
Und für mich damals natürlich, es hat überhaupt nichts mit Geld oder Rum oder Trend zu tun. Ich glaube, es war einfach ein Ort, wo ich was Neues lernen konnte.
Ja.
Das war für uns alles sehr wichtig am Anfang, als wir nach Berlin kamen. Es gab Raum, sich zu entwickeln einfach.
Genau, so viel Freiraum, um Sachen auch auszuprobieren und vielleicht sogar auch daran zu scheitern oder damit zu scheitern. Und dann ist man aber nicht gleich in die Versenkung gescheitert, weil man nichts mehr hatte, sondern konnte halt immer noch weitermachen, weil es halt auch alles nicht so teuer war.
Zumindest hat man es versucht.
Ja.
Und das ist viel wichtiger, als ob man ans Ziel gekommen ist.
Du
oder nicht.
Wirst gerne auch Disco-Professor genannt.
Komischerweise.
Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Ist definitiv keine Beleidigung.
Mhm.
Es kommt auch darauf an, was man von Disco hält. Ich meine, für mich war das Wort Disco auch ein bisschen nicht tabu. Aber ich habe es niemals wirklich noch als Disco gesehen, weil es gibt auch viele Disco-Musik aus den 70ern, 80ern, die sehr schlecht ist.
Mhm.
Und der schlechte Ruf ist teilweise wohl verdient.
Mhm.
Für mich, damals nannte man, hat man alle diese Tanzmusik-Genres, es gab verschiedene natürlich, nicht nur Disco genannt, das ist nur im Nachhinein, im historischen Rückblick, das ist alles, dass wir es jetzt alles Disco nennen. Für mich ist es alles nur Musik, die musikalischen Möglichkeiten auf einem 4/4-Takt.
Ja.
Und eigentlich dann gehören auch Dinge wie Bossa Nova oder Hip-Hop oder was alles dazu, weil am Ende ist der Takt eigentlich dasselbe. Es sind nur unterschiedliche Wege, den Rhythmus oder die Akkorde, die Modulationen aufzuschneiden, zu verteilen über eine gewisse Zeit, über 4 Minuten, 7 Minuten.
Also der Mensch hat ja an sich, glaube ich, gerne auch so Einteilungen, Genres, weil ich habe bei mir selbst auch oft, merke ich das, das gibt so einen gewissen Halt auch, ne? Wenn man so ein bisschen kategorisieren kann, ist es manches einfacher auch dann zu merken. Wie ist denn das? Ich stelle mir das vielleicht sogar schwierig vor, wenn man so ein großes Musikwissen hat.
Ja.
Ist es dann nicht wahnsinnig schwer, die Leute zum Tanzen zu bringen, weil man einfach so viel weiß? Also ist das dann zu theoretisch, um dann das Ganze ins Tanzbein zu schieben? Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich finde das vielleicht der Unterschied zwischen Denken und Fühlen.
Ja, genau, weil Musik kommt ja so aus dem Bauch eigentlich. Ja. Das Auflegen kommt aus dem Bauch heraus.
Ich glaube, ein guter DJ oder natürlich sogar mehr, ein guter Musiker darf niemals vergessen, dass die beiden Seiten existieren, sagen wir. Mhm. Eigentlich bin ich Krebs, wenn man an Astrologie glaubt. Ich bin nicht abergläubig. Aber Krebs sind Menschen, die angeblich laut Sternzeichen Wissenschaft, ob das überhaupt eine Wissenschaft ist, erst fühlen statt denken. Für mich wahrscheinlich ist das wichtiger. Es gibt viel Musik da draußen, egal Disco oder nicht, auch Classic, die extrem kompliziert ist. Aber kompliziert und schwierig bedeutet nicht unbedingt schön oder menschlich oder interessant sogar.
Mhm.
Man kann sehr komplizierte Sachen schreiben nach sehr strengen Regeln, nach sehr komplizierten formellen. Aber das Endergebnis ist nicht unbedingt schön. Das bewegt dich unbedingt nicht.
Mhm.
Also als DJ natürlich, da ich pendel zwischen den zwei Polen.
Ja.
Sagen wir, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu kompliziert geworden oder es ist niemals so kompliziert.
Gibt es so Momente schon, dass du merkst, oh, ich war zu kopfig vielleicht?
Absolut,
und
absolut.
Merkst du das dann auch an der Tanzfläche, dass die eventuell ein bisschen leerer wird oder ist das dann wirklich auch nur in deinem Kopf?
Das ist eine gute Frage. Es kommt drauf an. Man vergleicht immer dieses Ding. Ist alles nur in meinem Kopf oder teile ich dieses Gefühl mit dem Publikum? Mhm. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Ding. Mhm. Es gibt DJs, die zu sehr in eine Richtung oder in andere neigen. Manche wollen nur dem Publikum gefallen und spielen total kacke. Uninteressante Sachen, nur weil sie denken, die sind alle in diesen Ebenen.
Ja.
Es gibt die anderen, die nur als Professor, sicher als Gelehrten zeigen und dann wollen
so,
nur...
So ein bisschen so Künstlergehabe fast schon.
Sie wollen nur zeigen, wie tief.
Ja, genau.
Das Wissen, ich finde eigentlich, idealerweise hat man ein bisschen von den beiden. Mhm. Ja, man will dem Publikum gefallen, man will es auch ein bisschen fördern.
Ja, klar.
Um ihnen zu zeigen, was sie noch nicht wissen.
Ja.
Es ist langweilig, nur den ganzen Abend zu hören, was man schon weiß.
Ja.
Also, ja. Am Ende ein bisschen, wie sagt man, ich bin in der Mitte irgendwo.
Eigentlich, ja, tatsächlich ist das Optimum, ja. Also, wenn man halt wirklich beides so vereinen kann. Ich denke auch, man braucht ein großes Musikgewissen, also ganz persönliche Meinung, um dann mit Gefühl auflegen zu können. Weil das ist ja so, wenn du weiß ich nicht, du hörst irgendwie ein Sample, was dich total an New Order erinnert, dann denkst du so, na warte mal, ich hab doch noch was dabei. Und schwupps, kann man das halt danach sofort auflegen, ohne sich zu Hause irgendwie einen Fahrplan gemacht zu haben. Ja. Also ich finde auch schon, das gehört zur DJ-Arbeit mit dazu, so eine Musikhausaufgaben zu machen.
Absolut. Aber auch interessanterweise, das ist jetzt wir reden, ne?
Ja.
Das ist ein Podcast.
Ja,
was
so,
ihr hört an, wir reden.
Ja.
Aber die Wörter sind alle nur Konzepte, die sind abstrakt und komischerweise, dann ist die Durchführung manchmal anders.
Ja.
Es gibt Menschen, die auch sehr schön reden, die können über alles sprechen. Dann stehen sie da hinter dem Mischpult und dann haben sie plötzlich nichts zu spielen. Mhm. Es gibt Menschen, die sich auch wahrscheinlich sehr schlecht ausdrücken und können diese abstrakte Konzept alle nicht perfekt formulieren.
Ja.
Aber wenn sie da im Mischpult sind, arbeiten mit diesen mit ihren Schallplatten, mit ihren USB-Sticks sogar, liefern sie eine unglaubliche Performance.
Das stimmt.
Weil das vom Instinkt kommt, vom Bauch.
Ja. Aber bloß, weil sie es nicht formulieren können, heißt ja auch nicht, dass sie es nicht wissen.
Also, ja, das stimmt. Absolut.
Übrigens, du sagtest so schön, manche Leute können so schön reden. Die können manchmal auch ziemlich gut schreiben.
Manchmal.
Und ich habe gehört, du wolltest als Kind Schriftsteller werden.
Es stimmt, absolut.
Hattest du da so einen Favoriten? Also warum du da dachtest, so will ich auch werden?
Oh, absolut, ja. Ich hatte einen großen Lieblingsschriftsteller als Kind eigentlich. Nicht als Kind, sondern als Teenager. Und das war der aus Argentinien, der Borges. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leute.
Also
das
ich nicht.
Ist einfach ein, wie sagen wir, so ein bisschen, nicht hochmäßig, aber extrem literarisch, sein spanische Familie in Argentinien, aber der sprach schon sehr jung, schon Deutsch und Englisch. Und interessierte sich für ganz obskure alte arabische Texte und chinesische Mythen und ganz komische Dinge. Das war eigentlich mein Traum.
Okay.
Aber zur gleichen Zeit natürlich, Musik ist die andere Sprache, ist die Sprache, die alle sprechen.
Wie kam es dann, dass du vom Schriftsteller-Traum dann auf einmal in Richtung Musik-DJ, Musikproduzent und Labelbetreiber gegangen bist?
Das frage ich mich selbst immer noch, wirklich. Der ganze Lebenslauf ist ein bisschen komisch. Besonders in letzter Zeit, wo ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriege auf YouTube und alles. Das ist mir ziemlich neu.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich bin gerade 50 geworden. Und das ist komisch.
Du machst aber auch eine gute Figur. Ich habe mir das ja auch angeguckt. Und,
aber man steht vor der Kamera und auf einmal, eigentlich als Teenager hätte ich diese Träume.
Mhm.
Ich meine, aber ich war stockschwul schon mit 15, 16, wirklich ein bunter Vogel. aber ich hätte den richtigen Geschmack auch nicht richtig entwickelt.
Ja.
Ich meine, ich sah nicht cool aus. Ich hatte Pickel, ich trug Brille, ich hatte keine Kontaktlinsen. Meine Zähne waren immer ein bisschen schief.
Mhm.
In den USA natürlich, auch in den 80er und 90er, und das ist kein Vorwurf von Rassismus und alles, ist einfach die Idee von dieser bunte Multikulti-Gesellschaft war noch nicht wirklich reif.
Ja.
Oder man hatte damals noch nicht so viel darüber geredet wie heutzutage. Heutzutage ist es notwendig, dass die ganze Welt darüber redet, weil natürlich, wir globalisieren und überall in jedem Land, nicht nur in Deutschland, die Länder natürlich mit kolonialen Hintergründen, natürlich haben sie mehr. In England, Frankreich mittlerweile gibt es ganze Stadtviertel, sogar ganze Dörfer, wo man sieht kaum Europäer.
Ja.
Aber in den USA natürlich war es schon für eine lange Zeit eine Realität. Wir hatten schon die Afroamerikaner, gut 12% der Bevölkerung. Mhm. Man hat sie für eine lange Zeit ignoriert, was sie an die Kultur und der Gesellschaft allgemein beigetragen haben. Ich als Asian American, Chinesisch-Amerikaner, natürlich ist die, das Ansehen oder die Sichtbarkeit noch viel niedriger. In den 80ern zum Beispiel war ich eigentlich auch immer an Musik interessiert. Mhm. Ich war in meiner Highschool. Wir hatten ungefähr so 1200, fast 1400 Schüler in unserer Schule. Jede Klasse, 4 Klasse, 9 bis 12.
Ja, so groß war meine auch damals in den USA, ungefähr 1500 Schüler.
Es war interessant, wirklich, weil es ist ein bisschen wie Deutschland jetzt. Wir haben jetzt in Deutschland diese Musicals und Deutschland sucht einen Superstar. Man sieht die ganze bunte Multikultur, die Kinder von dieser multikulturellen Gesellschaft, die jetzt auf der Bühne auftreten. Ja. Aber als ich Teenager war, ich habe die Singprobe gemacht. Ich wurde aufgenommen für das High School Musical. Das war Oklahoma. Mhm. Oder vielleicht ein anderer. No, es war Bye Bye Birdie, ob ihr das kennt.
Das kenne ich nicht.
Rock'n'Roll Musical aus den 60ern. Aber ich war der einzige, Entschuldigung, das Wort, nicht Weiße in dem ganzen Cast, wo ungefähr so 100 Leute. Und ich fühlte mich total unwohl einfach, weil das sollte alles in einem kleinen Staat irgendwo in den USA stattfinden. Und ich habe es einfach, ich bin ausgestiegen.
Also weil du einfach dich so unter Druck gesetzt fühltest, weil du definitiv in der Minderheit warst als Einziger.
Ja, ich war der Einzige, der sehr offensichtlich, sichtbar nicht dazu gehörte.
Ja, also, und dann auch quasi... Doppelrandgruppe, weil
ich war
nicht weiß und dann ziemlich schwul.
Ziemlich schwul, ziemlich offen. Was sonst? Ich habe auch Jazz Choir gemacht, eigentlich, weil ich auch so gerne gesungen habe. Aber dann kam der Schulleiter zu mir und der war wirklich mein Freund, der war ein ganz netter Typ. Mhm. Hat mir gesagt, leider, sogar in unserer Schule, der war ziemlich offen in California, San Jose. Entweder wählst du diese Spur, das heißt Mathe, Engineering, damit du an eine gute Uni, in eine gute Uni kommst. Mhm. Oder gibt es diese andere Optionen, das heißt Chor oder Handarbeiter, das gibt es kaum noch heutzutage.
Ja, also so ein bisschen so eine musische Richtung, wo alles Handwerk und Kreative gefördert wird.
Aber es war entweder oder. Ja. Man musste eine wählen, die Klassen waren alle gleichzeitig, man konnte nicht den beiden haben.
Ja, ja.
Und für mich dann war es okay, wenn du in eine gute Uni gehen möchtest, dann einfach das ganze Singen, Tanzen, kreativ sein.
Und dann hast du das einfach so links liegen lassen.
Für eine lange Zeit.
Ja. Wirklich, und dann bist du auch zur guten Uni gegangen?
Ja, tatsächlich.
Wo warst du denn?
Eine von diesen Eliten-Unis in der Nähe von New York. Ja.
Welche warst du denn?
Betrifft uns doch nicht, oder?
So, war die so gut, dass du nicht drüber sprechen möchtest, weil dann alle so denken.
Ja, dass ich. Okay, tatsächlich war ich an. Es gibt die 2, 3 raus von Harvard, Yale. Ich war an der blauen Uni, wo Hillary Clinton und.
Also Yale.
Ja.
Deine Familie ist ja in den 60ern in die USA gezogen.
Ja,
ich komme aus China. Und du bist dann 69 in Kalifornien geboren.
Also richtig.
Quasi als erste Generation Ami dann, ne? So.
Ja, obwohl in meiner Familie war es ein bisschen, wie sagt man, komplizierter oder interessant. Mhm. Das ist was Positives. Mein Vater war Ingenieur, auch Elite-Uni.
Ja.
Wir kommen ein bisschen zurück zu diesem Thema, weil ich das ein bisschen erklären möchte.
Ja, okay, klar, gerne.
Und der Vater von meiner Mutter hat auch in dieser Elite-Uni gelehrt. Mein Großvater an meiner Mutterseite hätte eigentlich hier in Berlin studiert, an der damals Berlin-Universität, was heutzutage die Humboldt-Universität ist. Der war eine Art Gelehrter, der sich für Philosophie und politische Wissenschaft interessiert hätte. Der wollte eigentlich Sozialdemokratie in China aufbauen, nach dem Muster der Weimarer Verfassung. Mhm. Und daher hätte er hier in Deutschland studiert in den 20ern und 30ern, vor 100 Jahren schon. Also wir hatten eigentlich eine Art Verbindung zu Deutschland. Mhm. Aber ich bin der Einzige, der in meiner Familie.
Das heißt, das war gar nicht so, wie man sich das vorstellt, Auswandererfamilie, die aus Fluchtgründen oder soziale Ungerechtigkeiten, sondern eher, weil deine Eltern ein wahnsinnig hohes Standing hatten.
Ja, sie waren extrem gut gebildet, konnte man sagen. Nicht reich, niemals wohlhabend, aber natürlich in Asien, wie hier, gibt es auch einen gewissen Status für, wie sagt man, Sozialkasse, nicht auf Geld basiert, sondern auf Bildung.
So akademische Hinsicht. Und ich will auch weiter bei deinen Eltern bleiben. Und du hast es ja schon gesagt. Genau. Erstens, da merkt man auch schon, dass du aus einem gebildeten Haushalt kommst. So, wenn du mit 15 oder so sagst, ich werde jetzt Schriftsteller. Und hier dieser arrogante Argentiner ist mein Lieblingsschriftsteller.
Der nicht arrogante war eigentlich.
Und dann genau dieser Weg, dein Schulleiter, der dir in der Highschool sagt, so, Junge, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder du machst halt einen auf Musik oder du gehst halt an Elite-Uni mit dem ganzen quasi in Anführungsstrichen schwierigen Kram. Also das, wo man wirklich lernen muss und rechnen und keine Ahnung, was man alles muss. Ne?
Das ist das Komische eigentlich, ist das irgendwie auf irgendwelche Weise. Eigentlich soll ich das erklären. Also ich war in der Uni da und sogar in den 80ern, das hat mich sehr gestört. Ich habe sofort bemerkt, wie viele Leute, und das hat viel mit der gesellschaftlichen Struktur der USA zu tun. Mhm. Ich meine, schließlich meine Family, wir hatten niemals wirklich sehr viel Geld.
Ja.
Sofort habe ich bemerkt, wie viele, man sagt Erben, Legacies, Kinder in diesen großen Eliten-Uni sind.
Ja klar, das ist ja, 20%, das wird weitergegeben.
Ja, dessen Eltern nur sehr viel Geld, Millionen gespendet haben und die hatten überhaupt kein Interesse an Studien. Ich konnte nicht glauben, wie blöd die Gespräche waren, die ich mit manchen führen musste. So, habt ihr überhaupt keine Ahnung? Und die sind die Leute, die in den USA heutzutage...
Die sind halt so schön weltfremd komplett. Ne?
So, ja, wie Boris Johnson. Ja. Auch. Ja, ja. Die kommen raus. Ja. Die sind die Leute, die an Wall Street, in den Regierungen, Staat oder wie sagt man, bundesweit, egal, die hohen Posten bekommen. Und das für mich erklärte schon damals sehr viel die unglaubliche Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft. Mhm. Das hat mich sehr gestört. Mhm. Zur gleichen Zeit natürlich, als Schwule ist man schon ein bisschen Außenseiter.
Ja, klar.
Und natürlich, wieder mal das Thema von Rasse und Kultur. Als Nicht-Weiße natürlich hätte ich auch so, es gab viele Sachen, wo ich nicht wirklich teilnehmen dürfte oder es machte mich sehr unwohl. Vielleicht weil ich auch nicht so sportlich war und alles.
Ja.
Andererseits ist interessant, dass an dieser Uni die Freundschaften, die ich die Leute, die ich kennengelernt habe.
Ja, also die Freundschaften, die du aufgebaut hast oder geschlossen hast.
Freundschaften. Ja, das ist das Wort. Danke.
Ja.
Und sogar die Angestellten, die Leute, die an der Uni gearbeitet haben, waren mir sympathischer. Und am Ende hatte ich sogar einen Freund, eine Liebesaffäre für eine Weile mit einem sehr hübschen Afroamerikaner, der in der Stadt lebte und arbeitete, der quasi, der manchmal an den Partys oder an den Veranstaltungen auftauchte in der Uni. Und von denen hatte ich das Gefühl, ich hätte viel mehr gelernt über die Wahrheit, über die Wirklichkeit.
Was hast du genau studiert?
Technischerweise war es Psychologie und Soziologie.
Mhm.
Am Ende habe ich 3 bis 4 Stunden jeden Tag von meinen letzten 2 Jahren dort an der japanischen Sprache gewidmet.
Ah, echt, ja?
Ja, wirklich.
Das ist ja cool. Das finde ich wirklich. Also heißt, sprichst du jetzt Japanisch oder ist das war ein bisschen wenig? Obwohl doch natürlich ist es ja leicht als Chinese, weil ja die chinesische Schrift. Ich habe mal ein bisschen Japanisch studiert.
Sehr gut, genau.
So natürlich, klar.
Ding. Als Kind, das ist das Ding. Meine Cousins, meine Cousinen, quasi meine ganze Familie ist eigentlich sehr Chinese American. Die sind in Amerika aufgewachsen, die sprechen kein Chinesisch, die schreiben auch kein Chinesisch. Aber mein Vater war ein bisschen anders.
Mhm.
Nicht, weil er gut gebildet war, sondern weil er auch irgendwann in den USA empfunden hat, dass er eine Grenze erreicht hatte.
Mhm.
Der wurde nicht promoviert. Ja.
Mhm.
Der kam nicht weiter in der Firma, für die er gearbeitet hat. Und mit diesem Frustgefühl einfach. Der war frustriert. Und er wollte auch sich wieder zurück zu seinen Wurzeln, sich mit Taiwan verbinden. Also in meiner Kindheit, ich und mein Bruder, unsere vierköpfige Familie, wir sind zurück nach Taipei gezogen und dann habe ich 3 oder 4 Jahre in einer Grundschule verbracht, wo ich richtig wie andere kleine chinesischen Kinder Chinesisch gelernt habe, gelernt wirklich Chinesisch zu sein.
Ja, ja.
Und natürlich im Nachhinein weiß man, das hat uns wirklich wahnsinnig gut getan, weil vielleicht nicht wie die anderen POCs, sagen wir, oder wie andere Kinder mit Migration Hintergrund. Ja, ja. Ich habe mich niemals gefühlt, als wurde ich richtig in mir ausgegrenzt oder dass man einen Minderwertigkomplex hat. Wir als Kinder in Taiwan oder in China sind aufgewachsen mit dem Wissen, dass China eine uralte, sehr lange, interessante Kultur hat, dass man alles in der Geschichte schon erlebt hatte, böse Kaiser, weise Gelehrten, die Sprache auch natürlich. Und natürlich hat das für mich auch einfach gemacht, die japanische Sprache zu lernen.
Ja.
Weil 70% der Schriftzeichen, guckt man die Zeitung deshalb, und weiß man schon mehr.
Deshalb habe ich nämlich wieder aufgehört, weil ich keinen Bock hatte, chinesische Schriftzeichen
zu lernen. Es ist eine ganz andere Welt.
Ja, wirklich. Ja.
Aber wenn man die beiden Seiten hat, und ich kann es auch verstehen, den Reiz des Fernostens, wirklich. Wenn meine europäischen Freundin hier natürlich, die Reise nach Thailand, die Reise nach Japan, alle sind natürlich bezaubert, fast alle. Die Schattenseite, die dunkle Seite gibt es auch in jedem Land.
Wie bezaubert waren denn deine Eltern von deinem Karriereweg?
Die hatten niemals wirklich seine Sage.
Um einmal wieder so ein bisschen die Kurve zu kriegen.
Ja, wow, das wird echt persönlich. Aber es ist auch interessant so, das macht mir nichts aus. Eigentlich, ich habe ziemlich gelitten als Teen, teilweise, weil mein Vater dann krank wurde und ich hätte ihn kaum gesehen, für ungefähr 15 oder 20 Jahre. Meine Mutter, komischerweise, sie ist sehr katholisch, das ist auch die sehr europäische Erziehung eigentlich, weil schon in den 20ern und 30ern in China gab es Kloster, es gab viele Nonnen und Priester von verschiedenen katholischen Ordnen, die da unterwegs waren. Mhm. Also meine Mutter hatte eher eine westliche Bildung, so war in ihrer Kindheit in China. Und sie hatte schon viele schwulen Freunde, auch in den USA. Und eigentlich, obwohl sie immer noch sehr fromm ist, hatte sie niemals Probleme mit meiner kunterbunten Seite, sagen wir.
Ja.
Und wir waren sogar oft im Theater und alles zusammen. Sie war eigentlich nicht schlecht als Mutter für einen schwulen Sohn.
Ja, weil sie halt einfach quasi schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte mit kunterbunten.
Oder sie hat es einfach akzeptiert. Es entsprach vielleicht auch ihre eigene Natur.
Und dann war es auch okay, dass du quasi Musiker geworden bist.
Ist es nicht mal okay oder nicht? Ich glaube, sie haben es alles akzeptiert. Wahrscheinlich steckt es auch in... Das ist eine interessante Frage. Ich frage mich selbst, wenn ich nicht schwul wäre, wenn ich nicht in den USA aufgewachsen wäre oder in einem westlichen Land, sagen wir, es könnte auch hier passieren, hätte ich denselben Weg gewählt.
Wie war denn das? Also warst du dann noch an der Uni, warst auf irgendeiner Party, in Berlin sei schon in New York und dann hast du da jemanden Platten auflegen sehen, dachtest du, das kann ich doch auch oder will ich auch? Oder,
es fing schon an in den Uni, als ich ungefähr 19 oder 20 war. Ich war zwei, dreimal in den großen Clubs in New York und damals war es Mars, M-A-R-S und Roxy. Roxy ist ein sehr bekannter Club, das war zu sehen auch in dem Film Beat Street zum Beispiel. Ich habe das Ganze sehr schwule, sehr bunte auch, viele Schwarze. Mhm. Ich meine, die afroamerikanischen Männer, die da getanzt haben, sie haben diese wahnsinnig schöne Körper und die Haut. Ich fand das einfach faszinierend und schön. Und dann habe ich auch mit Kassetten, so Kassett-Tapes, bei den schwulen Partys in meiner Uni schon. Wir haben nicht mal aufgelegt. Wir haben einfach eine Kassette aufgenommen für zwei, drei Stunden. Mhm. Wir haben die Kassette da in einen Kassettenspieler reingesteckt und einfach auf Play gedruckt.
Ja.
Das war es. Wir hatten keine Plattenspieler.
Ja. Also ihr hattet vorher dann quasi euch ein Mixtape gemacht.
Ja, und einfach da reingelegt.
Ja.
Und aber als Karriere damals noch nicht. Ich dachte immer noch, es ist wie eine sehr langsam wachsende Bonsai quasi, ein verformter Baum.
Also gab es keinen so einen Punkt, wo du dachtest so, jetzt aber.
So lange hätte es gedauert in meinem Kopf und sogar bis vor 10 oder 12 Jahren. In meinem Kopf war ich immer noch der gute chinesische Sohn von einer Einwandererfamilie. Und irgendwann kriege ich einen echten Job, nicht als DJ, sondern an irgendwelchen Uni. Und denk wie viele asiatische und auch chinesische Einwanderer es gibt an dieser Welt. Wie viele gibt es wirklich, die überhaupt sich einen Weg wagen?
Ja.
Künstler, Sänger, was. Und nicht blöd, nicht kommerziell, sondern Leute, die es wirklich aus Leidenschaft machen. Oder weil sie sonst nichts wirklich im Leben machen möchten, außer singen und tanzen und Spaß haben. Es ist nicht leicht.
Ja.
Ich meine nicht, es ist kein Selbstlob. Ich meine, es ist sehr schwer, über seine Erziehung quasi wegzuschmeißen und besonders bei Asiaten, mhm. wahrscheinlich bei vielen Menschen, die Unterdrückung von Emotionen und von Träumen. Mhm. Und was in der europäischen Gesellschaft, in jeder weiterentwickelten Gesellschaft, was ein bisschen stärker ist, die Idee, dass man träumen darf.
Dafür bist du aber recht gut drauf, ne? Also wenn du immer das Gefühl hättest, ach, mal gucken, ob ich bis vor 10 Jahren, ob dann irgendwann der richtig echte Job kommt, weil
da kann man
ja auch extrem doll drunter leiden und Depressionen davon tragen.
Also absolut.
So wirkst du aber nicht.
Ich finde, viele Menschen leiden darunter und die wissen nicht mal, warum. Und ich meine nicht nur Leute mit Einwanderer oder Immigranten und sowas. Alle Menschen, die nicht genug Zeit und Raum haben, die irgendwelchen Job, das sind vielleicht die Leute, die an der Kasse sitzen, in einem Supermarkt an der Ecke, wo ich einkaufen gehe. Ich sehe sie und denke manchmal, da ist eine Frau, die vielleicht, sie kann ganz gut singen.
Ja.
Aber sie hat ihre Träume auch unterdrückt, weil sie ums Überleben kämpfen muss. Mhm. Vielleicht hat sie zwei Kinder, uneheliche Kinder von zwei unterschiedlichen Männern. Mhm. Sie muss auch ihr Brot verdienen. Und wozu hat man Zeit? Das ist ein Luxus eigentlich, so einen Job oder Spaß zu haben als Beruf, sagen
wir. Das heißt, du hast nie einen ordentlichen Job mal gearbeitet. Oder?
Hab ich. Doch. Mal sehen.
Es ist auch frech von mir zu sagen, so, er hast nie einen ordentlichen Job gearbeitet, ne? Ist schon klar.
Eigentlich bis auf ungefähr 8 oder 9 Jahren, manchmal, als DJ verdiene ich sehr, sehr wenig. Leute, ich würde die genauen Zahlen nicht nennen, aber die Leute würden staunen, wie wenig Geld ich verdiene. Ja. Meistens nehme ich so innerhalb von Berlin 200, 400 Euro für einen Job, wenn ich meine Paloma Bar.
Ach cool, dann kannst du dich auch buchen.
Ich meine, da kriege ich so manchmal öfter so 50, 100 Euro für einen ganzen Abend.
Oh wow. Ja, aber das ist
okay.
Das ist aber auch typisch Berlin so, ne? So, also das ist so eine Berlin-Krankheit.
Ich finde, es ist keine Krankheit. Es ist einfach, das ist vielleicht gut so, weil die Leute, die das machen würden, machen es wirklich nur aus Leidenschaft und weil es ihnen Spaß macht.
Okay.
Ich meine, und dazu bin ich sehr offen, sehr kritisch über diese ganze Influencer-Kultur. Es gibt auch die Leute, die jetzt nach Berlin kommen. Es gibt ein paar, die mich sehr stören sogar. Und die kriegen 20.000, 50.000 Euro für einen Auftritt. Aber die spielen, die Musik, die sie spielen und die ganze Leistung, was sie bringen, ist auf niedrigstem Niveau. Mhm. Die haben überhaupt keine Ahnung von Musik. Und vor allem geht es bei den Menschen nicht um den Spaß, um das Zusammensein mit anderen Menschen und Zeit und Wissen und das Freude zu teilen. Es geht nur ums Geld.
Du hast also, meinst du mit deinem richtigen Job, du hast dann halt ja auch ein Label gegründet und also das ist ja schon eine ordentliche Arbeit, weil man ja dann auf einmal...
Okay, ganz ehrlich, es war niemals ordentliche Arbeit. Der Label war meine Visitenkarte als DJ.
Ja.
Und ich habe jedes Jahr ungefähr nur eine oder zwei Platten veröffentlicht. Das war alles damals in New York. In Berlin habe ich es kaum noch gemacht. Mhm. Und das war nur ich, meine Kreditkarte und eine Copymaschine. Ich hatte nicht mal einen richtigen Grafiker oder sowas.
Lustig, ja.
Ja, ich habe einfach die ganzen Text und die Titel auf ein Blatt geschrieben. Ich habe mit der Kopiermaschine so ein bisschen hin und her cut and paste, mit Papier und Schere.
Ne? Immerhin, ne? Sehr kreativ.
Und dann habe ich es zum Drucker geschickt.
Ja.
Wirklich. Das war einfach meine Idee. Es war wie ein Fanzine.
Das heißt aber, dass du, also wirklich rein Interesse, heißt es, dass du ganz schön prekär gelebt hast, viele Jahre.
Immer noch.
Ja, ich wollte jetzt nicht so weit gehen ins Persönliche, das dachte ich, das überlasse ich dir. Aber,
nein, es ist hier stabil, ist stabil jetzt. Ja.
Na, du hast ja auch eine Eigentumswohnung, habe ich gesehen.
Wieso hast du gewusst, dass es eine Eigentumswohnung ist?
Das kann man ja recherchieren.
Oh Gott.
Und dadurch hat man ja schon...
ganze Immobiliengeschäft wird gelüftet.
Naja, aber ich meine, ganz ehrlich... Herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich hätte das vor 20 Jahren auch gemacht.
Okay, ich
habe Schiss gehabt, für mich zu verschulden. Ja, ich dachte, das kann ich nie abzahlen, aber hätte ich natürlich locker abzahlen können, weil so viel Miete, wie ich in meinem Leben schon gezahlt habe, hätte ich locker, also mit den damaligen Preisen auch was Eigenes haben können.
Die damaligen Preise, es war so, ich wohne in einer ganz billigen, bescheidenen DDR-Plattenbauwohnung, eine von diesen ich will das Wort hässlich nicht benutzen, bescheidenen Betonklotzen neben dem Berghain hinter dem Ostbahnhof. Ich bin einer von diesen Gebäuden.
Ja.
Und damals habe ich auf Immobilien-Scout 24, Entschuldigung, ich mache keine Werbung, gesucht und das war die einzige bezahlbare Wohnung. Mhm. Und ich ging zur Verwaltung und die haben mir einfach gesagt, hey, die Deutschen, wir haben sogar Angebot gemacht an die Leute, die schon diesen Häuser wohnen und die wollten es nicht mal einnehmen. Mhm. Durchschnittsbürger hier findet so eine Wohnung einfach hässlich.
Ich würde es auch kaufen.
Ja.
Weil dann hat man wenigstens was, wo man wohnen kann.
Also naja, es gab 3 oder 4 Einheiten offen, die haben einfach gesagt, keine Provision, Spottpreis, wähl dir einen aus, die gehört dir.
Ja, cool.
Das wurde mir wirklich gesagt. Und ich kam schon aus New York und anderen Städten, wo man schon weiß, man sieht, was auf einen kommt und denkt, okay, das ist vielleicht meine Chance in 10 oder 15 Jahren, dann muss ich keine Miete mehr zahlen. Es ist nicht das Schönste, aber ich mache das Beste draus, was ich kann.
Und du hast, warte mal, ich habe es auch irgendwo in meinen Notizen.
Oh Gott, es gibt keine Geheimnisse mehr, nachdem ich dieses Interview mache.
Es gibt irgend so einen Mix, den du gemacht hast, wo du auch quasi, das habe ich doch irgendwo in meinen Notizen.
Was?
Na, um deine Wohnung quasi abzubezahlen, gibt es doch diesen einen.
Oh ja. Ich habe noch vor ein paar Jahren habe ich an der Seite manchmal Übersetzungsjobs gemacht.
Ja, ach echt, ja?
Ja, ja, aus deutschen touristischen Webseiten, die ins Englische dann übersetzt werden mussten. Das habe ich gemacht. Auch Chinesisch ins Englische oder ins Deutsche habe ich auch gemacht ein paar Mal.
Aber ist deine Wohnung jetzt schon abgezahlt oder noch nicht?
Gerade.
Gerade. Aber ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine es wirklich ernst. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, absolut. Ja, ich denke, jeden Tag ist so ein Glück. Und natürlich keine Schuldgefühle, aber ich habe auch Nachbarinnen, die ehemalige Ostbürgerinnen, die hätten das Angebot auch gekriegt. Und die meinten, uns fiel es nicht mal ein, dass wir so eine hässliche alte Wohnung kaufen sollten. Mhm. Die haben es mir gesagt. Und die nehmen es mir nicht übel, dass ich als Einwanderer das gemacht habe. Sehe ich mich mittlerweile. Die Umstände in den USA sind mittlerweile für viele Menschen unerträglich. Sie wissen es selber nicht mal und sie haben keinen Ausweg da. Und ich habe ein bisschen Glück, ein neues Leben, eine neue Phase in meinem Leben hier in Berlin zu starten.
Wie oft legst du denn so auf eigentlich in der Woche?
Im Monat vielleicht zweimal.
Okay.
Einmal in Berlin, dann 2 oder 3 Mal woanders.
Okay.
Meistens in europäischen Städten so EasyJet,
Ryanair. Du musst halt tatsächlich noch andere Sachen nebenher machen, sonst geht es ja gar nicht.
Ja, ja, ich arbeite immer noch. Ich kann noch nicht, ich habe noch keine Rente. Vielleicht, ich weiß es nicht, nach diesem Jahr, ich arbeite an neuer Musik.
Mhm.
Die neuen Tracks, ich singe sogar jetzt. Mhm. Es klingt okay.
Naja, aber man hat es ja früher auch mal schon anvisiert, also warum nicht?
Ja, dann vielleicht fängt wieder eine neue Phase an. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr. Aber es geht nicht ums Geld eigentlich. Ich habe gerade immer genug fürs Überleben und der Rest.
Aber das ist ganz schön, oder? Also ich meine, wenn jetzt nicht zum Beispiel die Zähne kaputt gehen, ich weiß nicht, ob du Zahnzusatzversicherung hast, ich nicht, aber.
Ich kann es mir leisten, meine Zähne richtig in Ordnung zu halten. Die waren niemals schlecht eigentlich.
Du hast gerade das Berghain erwähnt, weil du da quasi sehr in Spucknähe wohnst.
Noch ein Berliner Thema.
Ja. Ist das auch dein Club oder gar nicht so wegen Musik und Szene?
Ganz ehrlich, ich habe noch ein Dutzend Freunde, die dort, das sind die Residents, die Leute, die auch im Büro arbeiten, die alle bewundere ich, die halten das alles. Für mich, ganz ehrlich, schon seit einer Weile macht es, sagen wir, viel weniger Spaß als damals. Und das ist ein bisschen schade, weil natürlich wissen wir, das war eine der ersten. Ich meine, ich weiß nicht mal, ob das immer noch den Club Platzhirsch nennen konnte, weil das ist auch unvermeidlich.
Mhm.
EasyJet-Touristen und der ganze Hype. Und auch natürlich wissen viele, es wird häufig auf Facebook und so diskutiert, es ist aggressiver geworden, es ist kommerzieller geworden, die Stimmung ist nicht mehr dieselbe. Das finde ich schade. Ich gehe immer noch hin, ab und zu mal, besonders unten. Unten in den Berghain gibt es eine andere Art Spaß, wo nur schwule Männer einander treffen. Und ja, ich denke immer noch, hey, da habe ich viele schöne Zeiten gehabt.
Ja.
Für mich natürlich ist die musikalische Seite sehr wichtig. Für mich, weil jetzt ist es ein bisschen ernst, seriöses Thema. Die Akustik und die Soundanlage waren für mich immer ein bisschen ein Thema dort, weil ich finde, wenn ein Club eine der besten auf der Welt sein sollte, das ist wirklich, es sollte vorbildhaft sein.
Und die haben die Wände nie wirklich richtig akustisch behandelt. Für mich halt das. Es klingt immer noch wie eine große alte Kirche oder Fabrik, wo man einen Rave macht. Und vielleicht bin ich selber auch anspruchsvoller geworden. Ich hatte damals schon ein Panoramabar mehrmals aufgelegt. Und ich habe mir immer gedacht, warum klingt es nicht in diese DJ-Kabine in der Panorama nicht wie es sein, nicht wie es sollte.
Warst du in letzter Zeit mal wieder da? Weil die haben ja oben zum Beispiel auch nochmal die Anlage, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so gewechselt.
Ja, ich war sogar da letzte Woche.
Warum haben wir uns denn nicht gesehen?
Ich habe die drei kleinen akustischen Paneelen da gesehen an der Fliesenwand, die wir gespult haben. Und die waren nicht ausreichend. Ich hatte sogar schon mit dem Inhaber diskutiert. Andere DJs haben das auch schon mehrmals erwähnt. Das weiß ich ganz genau. Die könnten es verbessern, aber natürlich für sie dann ist es eine Wahl zwischen Aussehen und Sound vielleicht.
Ja, ich habe das Gefühl, aber das ist natürlich sehr, 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 sehr subjektiv, wenn ich zum Beispiel unten bin, also im Berghain, nicht im Lab.
Ins Lab darf man auch ab und zu mal. Zweimal im Jahr.
Zweimal im Jahr. Zur Revolting-Party. Genau. Oder halt, wenn Silvester auch mal alles offen.
Schön, dass du mitmachst. Ich war auch da, eigentlich.
Ich habe also unten das Gefühl, wenn ich halt dann vor der Box stehe, was sehr oft vorkommt, und ich habe schon empfindliche Ohren, würde ich sagen. Ja. Ich habe sehr, sehr gute, aber empfindliche Ohren.
Du bringst es genau auf den Punkt, denke ich.
Ich habe aber zum Beispiel keine Probleme danach. Also ich kenne das von anderen Clubs und ich gehe, ich habe professionellen Hörschutz auch, den ich nie benutze.
Und ich Berghain meinst du?
Ja, und ich gehe ohne Ohrensausen raus. Was ich faszinierend finde.
Okay,
das Obwohl es schon sehr laut ist.
Eigentlich nicht. Ich finde es schon eigentlich zu laut.
Ja.
Aber natürlich ist nicht nur die Lautstärke, sondern die Qualität. Was heißt die allgemeine Klangbild? Das allgemeine Klangbild, Entschuldigung. Ich finde, es könnte eigentlich sehr viel verbessert werden. Aber es ist nicht subjektiv. Ich glaube, es gibt objektive, sachliche Maßstäbe, wobei man das messen kann. Und es gibt Clubs, die tatsächlich wirklich gut klingen. Oder auch in der Stadt mittlerweile, was wir nicht unterschätzen dürfen, die Tatsache, dass viele kleineren Clubs, dass es wirklich gut klingt. Zum Beispiel nicht super geil, nicht optimal vielleicht, aber angenehm, intim, warm und an einem menschlichen Niveau, wo man die Musik, und nicht maschinell.
Ja.
Weil bei Technomusik, bei viel elektronischer Musik, ist man quasi dazu gezwungen zu tanzen oder was zu fühlen, weil die Lautstärke und dieser überwältigende Rhythmus.
Das ist halt, findet alles in deinem Körper statt, schon so doll, ne, dass man halt ja gar nicht stillstehen kann.
Ja, aber idealerweise, finde ich, trifft das natürlich nicht nur deinen Körper, sondern auch dein Herz, deine Seele, wenn man an sowas glaubt.
Ja,
ja, und in vielen Umwelten, in vielen Räumen mittlerweile in Berlin, gibt es immer noch diese Möglichkeit und es gibt ein paar Clubs, die es richtig gut machen. Sogar in ein paar Clubs, zum Beispiel Schrippe Hawaii in der Ziegerstraße. Ich habe da gerade aufgelegt vor ungefähr 2 oder 3 Wochen und ganz ehrlich, die Anlage war eigentlich ziemlich kacke. Die war nicht gut, aber der Raum war sehr angenehm. Das heißt, man musste nicht sehr laut spielen, die Höhen, die Frequenzen haben mir gefällt, die waren nicht ausreichend, aber ohnehin war es am menschlichen Niveau so angenehm, dass wir dort bis um 11 oder 10 oder 11 Uhr morgens gefeiert haben. Alle haben zusammen in einem Kreis getanzt und es musste nicht laut sein. Es musste nicht unbedingt, wie gesagt, es war angenehm. Es war sehr menschlich und die ältere Musik, ich meine auch 70er, 80er oder egal was, nicht Techno, nicht elektronisch. Das kam auch sehr gut rüber. Es ist Kommunikation am Ende. Und man muss theoretisch idealerweise muss man nicht laut reden, um gehört zu werden. Vielleicht können wir dann zu dem Thema kommen, bei Disco-Professor.
Ja.
Ich wollte diesen Titel nicht unbedingt. Aber natürlich als DJ jetzt, als Musiker auch, sind alle diese Themen, diese Wissenschaft hinter der Musik, dem Auflegen, dann eigentlich viel wichtiger, als viele Leute wissen oder schätzen. Weil mit den richtigen Umständen, mit dem richtigen Wissen kann man unterschiedliche Räume gut klingen lassen. Und die Botschaft, jetzt das große B-Wort, die Botschaft hinter der Musik, die da steckt. Und am Ende ist es eine Botschaft von, manche Idealisten wollen behaupten, Liebe oder einfach Ordnung, Zuneigung, Miteinander sein, egal was man das nennt. dass die Botschaft klar gesprochen werden kann und gut überkommt und von den Zuhörern richtig aufgenommen werden kann. Und für mich ist die Wissenschaft hinter dem Auflegen in dem Sinne extrem wichtig. Mhm. Akustik, akustische Wissenschaft, richtige Behandlung von Räumen, Anlage und natürlich auch, was die Musik selbst macht. Und besonderes Ding mit warum ich in letzter Zeit auf Electronic Beats und auf diese Video auch ein bisschen die Musiktheorie und die Komposition und das erklären möchte, weil mit Techno-Musik hat man quasi ein bisschen zu sehr in eine Richtung gegangen, wo wir sagen, wir schmeißen, ich verstehe das, besonders in dem deutschen Kontext, es ist sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen. Die deutsche, besonders die deutsche Hochkultur und die musikalische Kultur war für so eine lange Zeit sehr mit dem Themen beschäftigt, was ist richtig, was ist korrekt, gibt es einen korrekten Weg, ein Stück Musik zu komponieren, zu präsentieren. Mhm. Und das ist das Ganze, wenn man hört, Beethoven war ein bisschen funky, Mozart war ein natürliches Genie, aber dann gibt es all diese Leute in der Mitte, ein bisschen wie Brahms und Mendelssohn und natürlich kann man die einzelnen Musikstücke analysieren, aber es gibt eine Art Korrektheit als ein Teil der Tradition. Und das für mich besonders faszinierend, weil als Kind die europäische Kreismusik, wir haben das eigentlich in der Schule gelernt, sogar in Taiwan. Für uns in Taipei und auch überall in Asien, in China, in Japan lernst du, die großen Komponisten sind Brahms, Beethoven, Mozart, Bach, bla bla bla. Wir als Grundschüler. Dann kommen wir nach Deutschland und denken man, warum plötzlich gibt es diese Rebellion, diese Leute, die alle wollen, die wollen keinen Klassik, die wollen nicht mal Akkorden, die wollen nicht mal Melodien in der Musik. Mhm. Weil die Techno-Musik war der ultimative Gegengewicht. Gegen die ganze gute Erziehung, Gutbürgerlichkeit und Kleinbürgerlichkeit und kleinkarierten Menschen in all den Kleinstädten.
Generell, also auch gegen, also es war ja, also Techno war ja so eine Bewegung gegen alles, auch gegen gestandenen Rock'n'Roll, gegen die Eltern, Kalte Krieg war zu Ende, es war so ein Umbruch und jetzt durfte alles anders sein. Ne?
Genau,
so.
Und wir schmeißen das alles weg und raus, die ganze Gesellschaft, diese blöde Mauer uns gegeben hat und die Krankheit, wir gehen feiern und scheiß auf Melodien und scheiß auf Akkorden und interessanterweise, jetzt kommt es zurück, vielleicht können wir sagen, dass durchaus, während sich diese Gesellschaft wieder ändert, alles globalisiert, bla bla bla, kommt die Musik, was überwiegend natürlich Soul und Jazz und Rhythmus aus der neuen Welt, natürlich aus den zwei Teilen. USA ist Soul und Jazz und R&B. Natürlich aus Südamerika haben wir auch die ganze latein-spanische Tradition, Brasil, Samba, Bossa Nova, was auch ihre Wurzeln in afrikanischen Rhythmen haben. Und das kommt so, können wir vielleicht sagen, nachdem wir diese Phase von nur Techno und harte, elektronische, quasi unmenschliche, maschinelle Musik haben, können wir in eine Richtung gehen, wo die eher menschliche Seite, die Seite voller Ausdruck und Emotion und Liebe, auch zurück in die Musik kommt.
Ich finde das ganz spannend, dass du das sagst. Ich möchte das jetzt vom Techno mal wegbewegen, weil, also lassen wir den Techno mal Techno sein.
Ja. Ich genieße so, Techno auch, wirklich. Ja. Elektronische Musik, absolut.
Ich würde jetzt wirklich Techno im Sinne von wirklich bum, 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 bum und sehr peitschend, industriell und so weiter, egal ob es mit Percussion ist oder was auch immer, ist mir egal. Lassen wir das mal da.
Oh, ja.
Und gehen wir mal in die etwas langsamere Haussparte, weil dort, und das, also ich weiß nicht, ob das halt auch wieder so ein subjektives Empfinden ist, da ich ja auch schon lange in der Stadt auch ausgehe und auch Platten gekauft habe, so zum Auflegen.
Du bist teilweise auch ein amerikanisches Mädchen. Ich steck in dir, sagen wir.
So, da weiß ich noch, wie die Stadt alle, es ging immer minimal, also auch Haus, minimal, es ist immer minimal.
Dann, je weniger, desto besser.
Ja,
je weniger Musik drin, desto besser.
Und jetzt, also einfach nur durch mein sehr exzessives Ausgehen, und ich bin meistens wirklich nur in der Panorama-Bar, weil ich dieses Licht brauche und auch diesen langsamen Rhythmus sehr, sehr schätze. Und ich habe gemerkt, dass selbst Nick Höppner, der immer sehr deep und so zurückhaltend gespielt hat in den letzten Jahren, Nick Höppner.
Oh, Nick Höppner, ja.
Und entschuldigt bitte alle, die Nick Höppner-Fans seid und selber auch Nick Höppner. Ich fand es immer ein bisschen langweilig.
Ihn kenne ich nicht so gut.
Wie gesagt, ich fand es echt immer so ein bisschen langweilig und dachte so, oh nee. Und dann letzte Woche holt er da auf einmal so dieses, Spacige raus, dieses so ein bisschen Wumms, kleines bisschen Glitzer drüber gestreuselt von Nu Disco und aha, so weiter. Und ich so, ich glaube, dass es wirklich gerade eine Veränderung in zumindest in diesem House-Beat gibt, dass sehr viel Nu Disco Elektro-Sachen gespielt werden, aha, die so einen spacigen Touch haben. So. Und da kriege ich gleich Gänsehaut, weil ich das so toll finde, ja, weil es halt schon auch sehr melodisch ist. Also es aha, ist cheap schon, ne? Es hat Wumms, ja, aber es ist trotzdem, merkt man, dass da Melodiestrukturen drin sind, dass da ja, Zitate aus den 80ern, wenn nicht sogar ein 80er-Track wie Spacer Woman mit dabei ja, ist und so. Und absolut, ich glaube, dass die Veränderung hat stattgefunden, zumindest es also in den langsameren BPM-Zahlen.
Oder vielleicht pendelt man zwischen den zwei Extremen. Wir ja, alle, ich meine, wir sind alle Menschen und das ist nicht zu pauschalisieren, aber wollen wir alle dasselbe? Ja, brauchen nee, wir alle Liebe und Zuneigung? Mögen wir alle Farben? Zum Beispiel ist rosa-rot oder hellblau oder neongrün genauso schön für deine Augen wie für meine? Mhm. Also ist es ja und nein. Ja? Und ja, es kommt darauf an, was man im ja, Leben gerade empfindet. Ja, ich lebe sehr gerne in
und also das merkt man ja auch an Farbvorlieben allein beim, also beim Anziehen schon. Also vor zwei Jahren hättest du, also ich liebe zwar gelb, aber ich hätte es nie angezogen. Ja? Und
du trägst gerade ein rosa-rotes Mickey-Maus-T-Shirt.
Ja. Also und dazu trage ich neongrüne Schuhe und lilafarbene Socken.
Und ich andererseits, ganz langweilig, ich spiele die bunte Musik, aber ich trage eigentlich grau und blau hier.
Ja, nee, aber also man merkt es ja auch, was man so für Farbvorlieben hat im Jahr. Das eine Jahr ist es halt gelb, das andere ist es lila. Mhm. Und so, klar, das kommt auch immer durch äußeren Einfluss. Ganz, ganz subtil wird uns das so untergeschoben. Ne? Mhm. So, das ist jetzt deine neue Lieblingsfarbe, so ungefähr. aber trotzdem, ja, also es verändert sich natürlich die ganze ja, Zeit. Und also ich bin so über die Musikentwicklung gerade in der elektronischen Musik super glücklich. Also wie gesagt, ja, ich lasse dieses Techno-Techno-Ding, dieses meinst, Dunkle außen vor.
In
also
Berlin, einfach, in unserer Stadt hier oder im Allgemeinen?
Die Welt das, ist eigentlich sehr genau, ich kann das natürlich nur für Berlin jetzt sagen, beziehungsweise vielleicht deutschlandweit, keine Ahnung. Nee,
aber ich habe es auch gespürt. Ja. Ich finde, das entspricht sogar einem gewissen Optimismus.
Ja.
Und das ist nicht
und
Optimismus.
Das finde ich ja, nämlich auch. Die Leute wirken glücklicher. Die Hände sind öfter in der Luft. Weil
ich spüre es auch, so, aber spontan.
Ja.
Nicht mechanisch.
Ja.
Ja, es ist echt, finde ich. Besonders hier ist jetzt wieder zurück zu den halbpolitischen Themen, weil wir haben immer noch eine relativ vernünftige Mittelschicht hier in Berlin. Ich finde im Vergleich dazu in den USA mittlerweile, man redet davon, dass es kaum eine Mittelschicht noch gibt. Ich meine, man hat ungefähr 30-40% der Bevölkerung dort, wo die Menschen kaum an Grenze vom Überleben sind. Ein Sechstel von den Menschen kriegen Hilfe nur, um genug Lebensmittel zu haben jeden Tag. Ich meine, da kann man keinen großen Optimismus empfinden. Und natürlich, ich meine, die Dinge ändern sich ja auch, aber man braucht ja eine Bevölkerung, die ein bisschen mehr halt als ja, um kulturelle Sachen überhaupt. Ja, natürlich nicht nur Technomusik oder Tanz oder Clubs, sondern alles. Ich meine, die Leben besteht aus Farben. Das Leben besteht aus Farben.
Ich habe es ja so mit so
und Gedanken.
Mit so schönen Schlusswörtern. Ich finde so, das Leben besteht aus Farben wäre nein, eins. Aber haben wir was vergessen? Weil wir reden ja auch schon wieder eine Stunde. Das Leben besteht aus Farben, war wirklich ein schönes Schlusswort.
Ist und eigentlich Geschmäckern nicht hundertprozentig wissenschaftlich zu. Aber naja.
Aber du hast ja auch den wissenschaftlichen Weg hinter dir gelassen und dann bist den musischen eingegangen.
Sagen wir mit Musik, Musik wird sehr oft mit in Farben beschrieben, sagen wir. Das habe ich, als ich jünger war, nicht richtig verstanden. Aber die alte Musik, es stimmt, in der Klassik, bei Schlager zum Beispiel, hat man das Gefühl, die arbeiten in Primärfarben. Sagt man. Alles ist rot oder blau oder grün oder gelb, weiß, schwarz.
Ja.
Und das Interessante natürlich mit der modernen Kultur im Allgemeinen, ab Mitte des 20. Jahrhunderts, sagen wir, oder bis jetzt, ist, wir haben alle diese Farben dazwischen entdeckt.
Mhm.
Es gibt Türkis, es gibt rosa-rot mit einem Hauch von Lila, es gibt Orange, Pfirsich mit Beige und dann gibt es einen ganzen Hintergrund von Grau und auf dem Grau kann man Neongrün und rosa-rot streichen und vielleicht entspricht das eher der Realität, in der wir wohnen heutzutage.
Ja.
Das sind die Farben.
Also ich meine, schwarz und weiß, das sind ja sowieso Kategorien, die zu einfach sind. Man sagt das ja dann meistens, da gibt es so viele Grautöne dazwischen und vielleicht gibt es nicht nur die Grautöne, sondern halt noch die vielen bunten Farben dazwischen.
Ja, und wir reden hier nicht nur von Rassen und Kulturen, sondern über all den menschlichen Gefühlen und die Dinge hier im Leben, die wir erleben.
Gut.
Ja.
Danke, Daniel Wang.
Okay, danke.
Das war also Daniel Wang, ein super spannender Typ, super süß und lustig. Und süß muss man wirklich sagen, das könnt ihr jetzt natürlich nicht wissen, weil ihr habt ja nur Daniel Wang gehört. Deshalb empfehle ich euch an dieser Stelle, guckt euch Daniel Wang auch an und zwar auf eb.net. Dort gibt es nämlich das Video mit seinen B-Sides. Ja, das ist so eine kleine Reihe, wo KünstlerInnen die besten B-Seiten vorstellen und das macht er auch und das macht er charmant. Sehr lehrreich sogar, also man nimmt auch noch was mit und dann, jetzt kommt's wieder, wahnsinnig niedlich, denn er tanzt ganz zuckersüß zu seinen Lieblings-B-Seiten dazu. Also das wäre auf der Internetseite von Electronic Beats zu finden. Ansonsten, wenn ihr jetzt vergessen habt, wie genau, guckt nochmal in die Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback oder auch auf eure Gästewünsche. Dazu könnt ihr uns bei Instagram schreiben oder ihr hinterlasst auf Apple eine Bewertung. Und wenn wir uns demnächst nicht hören, dann sehen wir uns auf jeden Fall im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.